Geschwister, ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Die Quelle deiner Kraft, haben wir gerade gehört im Lobpreis. Die Quelle deiner Kraft. Die Quelle sprudelt jeden Tag, 24 Stunden. Wir dürfen sie nur nicht verstopfen. Das ist das Problem, dass wir als Steine reinwerfen. Und dann wundern wir uns, wenn kein Wasser mehr kommt. Und wie kriegen wir den Stein dann wieder raus? Indem wir Buße tun und bekennen, Herr, es ist etwas zwischen uns, Sünde, meine Sünde. Ich bekenne sie dir. Wir haben das jetzt alles im Prinzip gesungen. Ich habe heute anderes Thema, das war ich mir jetzt nur so bekommen während dem Singen. Und zwar will ich reden von Stephanus in Apostelgeschichte 6 und 7. Kennen wir alle. Stephanus, es geht los, wo die Hellenisten wurden an den Tischen und endete bei der Steinigung des Stephanus. Fleischlich gesehen würden wir jetzt sagen, dumm gelaufen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber wie gesagt, fleischlich. Geistig nicht. Ihr werdet es merken. Fast zwei Kapitel redet der Herr hier in seinem Wort von diesem Stephanus. In Kapitel 6, es beginnt, wie gesagt, mit dem Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 Apostel riefen die Menge der Jünger und sprachen zu ihnen: Es ist nicht gut, dass wir die Tische bedienen und Gottes Wort vernachlässigen. Wählt 7 Brüder aus von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geistes. Dann werden auch noch die anderen Brüder Namen aufgezählt. Aber der Zusatz, wie bei dem Stephanus, fehlt. Wisst ihr, Geschwister, wir müssen auch lernen, wenn die Bibel etwas sagt, so zu nehmen, wie sie sagt. Wenn sie hier diesen Zusatz weglässt, dann war das bei den anderen eben nicht so wie bei dem Stephanus. Ja, dann ist es so. Das waren trotzdem Brüder im Glauben, aber nicht wie dieser Stephanus. Und jetzt erzählt die Schrift, wenn wir weiterlesen, überhaupt nichts mehr von diesen Tischen, um die es eigentlich ging, sondern bereits in Vers 8 lesen wir: Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und bereits jetzt in Vers 9 lesen wir dann, und jetzt sind wir schon mitten in der Begebenheit. Gott hat den Stephanus nicht für die Tische bestimmt und ausgesondert, sondern genau für das, was jetzt kommt. Er tat große Wunder. Dann würden wir wieder sagen, vom Fleisch raus, ja, den Mann behalten wir, den lassen wir nicht fort. Der wirkt mit Kraft und bringt Gläubige ins Haus. Aber Gott denkt anders. Es war eine Gelegenheit, wo ich hören durfte, wo von einem kleinen Mädchen geredet wurde. Sie hatte keine Eltern, sie wurde ausgelegt vor der Tür und kam recht schnell zum Glauben. Das Mädchen kam zum Glauben und brachte viele Kinder zum Glauben. Und dann bekam es irgendeine tödliche Krankheit. Jetzt hat die, wer da zuständig war in dem Heim, gesagt, wir beten für dich, dass du wieder gesund wirst. Du bist doch so ein gutes Werkzeug Gottes. Und da sagt das Mädchen, du brauchst nicht zu beten. Der Herr hat mir gesagt, ich darf zu ihm kommen. Verstehen Sie ja? Der Herr denkt ganz anders und handelt ganz anders, wie wir es für Logik halten. Und so jetzt auch bei dem Stephanus. Es war nicht falsch von den Jüngern, dass sie den Stephanus da gewählt haben. Ja, richtig. Nur der Weg Gottes war anders in diesem Fall. Gott hat ihn nämlich ausgesondert, sein Sprachrohr zu sein. Und zwar wo? vor diesem Hohen Rat, vor dem Synedrium, wo er gesprochen hat. Das war Gottes Wille, dass Stephanus dort steht. Im Ausland geborene Juden, heißt es dann in Vers 9, Libertiner, Kyrenäer, Alexandriner, die von Sizilien und Asien kommend, stritten mit Stephanus. Um was stritten sie? Um den Glauben an Jesus Christus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Und es machte sie natürlich wütend. Und schon schoben sie falsche Zeugen vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören. Gegen Mose und Gott. Müsste es eigentlich nicht heißen, gegen Gott und Mose? Nein, gegen Mose und Gott. Und schon entstand ein Tumult und man schleppte diesen Stephanus vor den Hohen Rat. Und jetzt traten wieder falsche Zeugen auf. Und was sagten die? Er redet gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Von Gott gar nicht mehr die Rede. Wisst ihr, wie es in Matthäus 5, wie das der Herr Jesus sagt? Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes Wort lügnerisch wider euch reden, um meinetwillen. Auch Petrus und die anderen Apostel haben das schon erlebt. Ein Kapitel vorher, als sie geschlagen wurden, dort von diesem Synedrium, und dann losgelassen wurden, freuten sie sich, dass sie dieses Vorrechts für würdig empfunden wurden, für Christus geschlagen zu werden. Wahrlich, es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Meister, sagt auch das Wort. Stephanus steht vor dem Hohen Rat, umgeben von ihm feindlich gesinnten Menschen. Und jetzt, Geschwister, kommt wieder eins. Jetzt sagt die Schrift, niemand von des Herrn Volk stand ihm zur Seite. Da war niemand da. Er stand da allein vor einer Menge von Leuten, die ihm Böses wollten. Und er wusste, was ihn erwarten würde, was er von dieser Menge zu erwarten hatte. Und das kennen wir, dieses Alleinstehen. Der Herr Jesus, heißt es, sie sind alle geflohen. Er stand alleine da. Und auch Paulus, er ging es bei einer anderen Gelegenheit ebenso. Er sagt in 2. Timotheus, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Alle verließen mich. Es lehrt uns eins, diese Bibelstelle. Und das ist ganz wichtig für uns. Wenn es soweit ist, dann sollen wir nicht auf menschliche Hilfe hoffen oder auf menschliche Kraft vertrauen, die uns helfen wird. Was sagt nämlich der Herr in Matthäus 10? Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Wisst ihr, der Stephanus, sie konnte nicht widerstehen seinem Wort. Dieses Wort war vom Heiligen Geist. Er war geführt und geleitet durch den Geist Gottes. Die Worte sind nur so gesprudelt, glaubt mir's. Und ich kann euch auch sagen, dass das besonders wichtig ist, dieser Satz. Denn wir lesen den genau viermal in der Bibel. Und wenn uns Gott etwas viermal sagt, dann ist es wichtig für uns. Weil die Situation kann kommen, vielleicht schneller, wie wir denken. Er sagt es uns in Matthäus, er sagt es uns in Markus, er sagt es uns in Lukas zweimal. Und wenn er es so oft sagt, dann ist es wichtig. Wir wissen, in wie vielen Ländern das Christen verfolgt werden. Wenn man die Weltkarte hat, wie viel Rot das da gezeichnet ist von verfolgten Christen, diese Länder. Da gilt es schon lang. Und die Schrift sagt uns auch, dass wir durch viele Bedrängnisse, manche Übersetzungen sagen Trübsal, in das Reich Gottes eingehen müssen. Und diese Stelle redet von dem Reich Gottes im Himmel. Das Reich Gottes ist jetzt in uns, bei jedem Einzelnen. Und wenn wir zusammen sind, haben wir Gemeinschaft untereinander und mit dem Herrn, weil hier das Reich Gottes ist. Aber diese Stelle redet von dem Reich Gottes, wenn wir im Himmel bei Vater sein werden. Zurück zum Stephanus. Nachdem die falschen Zeugen geredet hatten, schauten alle gespannt jetzt auf diesen Stephanus. Und sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Jetzt frage ich euch, wer hat schon einmal eines Engels Angesicht gesehen, dass er sagen kann, der redet und hat ein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Aber was war da dran? Das war schon einmal das, dass er in besonderer Art hier ein Bote Gottes war. Er war ein Botschafter und es war etwas Außergewöhnliches an ihm. Und das sahen die auch. Das sahen die alle. Die waren ihm feindlich gesinnt und doch sahen sie, dass dieser Mann etwas Außergewöhnliches an sich hatte. Und so schaute Stephanus auf den Herrn und die schauten auf Stephanus. Wisst ihr, wenn Stephanus auf sie geschaut hätte, dann wäre Menschenfurcht da gewesen. Aber so schaute Stephanus auf den Herrn. Und sein Angesicht war das wie das Angesicht eines Engels. Und jetzt passt auf, jetzt können wir sagen, ja, ach, ist das wunderbar. Und jetzt sagt uns die Schrift in 2. Korinther 3, 18, wir alle schauen aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes. Machen wir alle, sagt Paulus, den Korinther. Ja, machen wir es. Ich habe vorhin gesagt, gerade die Quelle, sie sprudelt. Wir dürfen sie aber nicht verstopfen. Wenn sie zu ist oder nur ein bisschen Rinnsal kommt, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes nicht. Was war Stephanus? Wir erinnern uns. Voll Glaubens und Heiligen Geist. Das gibt ihm die Bibel hier schriftlich, sage ich einmal. Oder Gott. Stephanus schaute mit den Augen des Glaubens und Gott schenkte ihm Gnade, in dieser Prüfung zu bestehen. Und das ist die Erklärung für den Ausdruck im Gesicht des Stephanus. Und sie schauten den Stephanus an und alles schwieg. Da waren viele Leute da. Diener, Knechte, der Hohe Rat selber, Soldaten, vieles war da hier an Leuten. Und sie schwiegen alle und guckten ihn an. Sein Angesicht predigte schon zu ihnen. Er hat nicht einmal noch den Mund aufgemacht. Und jetzt der Hohepriester, und es war der gleiche Hohepriester, der auch den Herrn Jesus verhörte. Und der unterbricht jetzt das Schweigen. Wahrscheinlich ist ihm das zu mulmlich geworden, das Ganze, dieses Schauspiel, was da war. Ein Schweigen unter diesen Männern. Ist das so, fängt er an. Man könnte auch besser übersetzen. Wenn sich diese Dinge also so verhalten, die Anklagen, wenn sich das so verhält, wenn das so ist, und jetzt unterbricht Stephanus diesen hohen Priester und er beginnt zu reden und jetzt schweigen alle. Denn Gott hat diesem hohen Rat etwas zu sagen. Und wenn Gott etwas sagen will, dann schweigt alles. Und so geschah es dann auch, dass das Symmetrium und alle, die dort waren, keiner den Mund aufmachte. Stephanus begann nun mit der Botschaft Gottes für die Führer und Lehrer des Volkes Israel. Unerschrocken und frei von Menschenfurcht beginnt er. Seine Rede war höflich, seine Anrede, respektvoll. Wir lesen, ihr Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Gott der Herrlichkeit erschien. Das heißt, dort wo Gott ist, ist die Herrlichkeit Gottes. Dort wo Gott nicht ist, ist auch nicht seine Herrlichkeit. Ist die Logik. Gott der Herrlichkeit erschien Abraham. Diese Männer, vor denen Stephanus redete, lebten im Alten Testament. Aber das Blut des neuen Bundes, hat der Herr Jesus gesagt. Dieses Alte ist vorbei, aber sie hingen an dem. Die Herrlichkeit war im Alten Testament im Tempel, im Allerheiligsten. Die Lade Gottes mit den Cherubim darüber, diese Herrlichkeit Gottes umgab den Gnadenstuhl. Dort war Gott im Alten Testament. Denken wir an Eli. Die Israeliten damals waren nicht so gottesfürchtig, aber das wussten sie. Der Gnadenstuhl repräsentiert die Herrlichkeit Gottes. Also, als sie gegen die Philister Krieg geführt haben, die Schlauler haben sie menschlich gedacht, wenn wir das mitnehmen, diesen Gnadenstuhl, in den Krieg gewinnen wir, denn da ist Gott dabei. Dem war nicht so. Sie haben verloren, die Philister haben ihnen die Lade abgenommen und jetzt passierte etwas. Also die Söhne Elis sind gefallen und jetzt, vor lauter Aufregung, hat seine Schwiegertochter Wehen bekommen, hat ein Kind geboren. Und sie gab ihm den Namen Ikabod. Und es bedeutet, die Herrlichkeit Gottes ist gewichen. Die Herrlichkeit Gottes ist gewichen. Die Herrlichkeit ist also die Gegenwart Gottes. Wir erinnern uns auch an das Gebet von Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Die Einweihung vom Tempel Salomons. Da heißt es in 1. Könige 8, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten nicht eintreten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Die Herrlichkeit des Herrn war eingezogen in den Tempel. Und dieser Stephanus, dessen Angesicht leuchtet wie eines Engels Angesicht, der konnte gut von Gottes Angelegenheit reden. Im zweiten Tempel, dem Tempel, den diese Leute jetzt hatten, die Hohenpriester und das damalige Israel, in diesem Tempel, wo der Herr Jesus ein- und ausgegangen ist, da stand dieser Gnadenstuhl nicht mehr. Der war leer, das Allerheiligste. Der Gnadenstuhl war nicht mehr da. So, das heißt also, die Herrlichkeit Gottes war nicht mehr vorhanden. Sie erhoben Klage gegen diesen Menschen, der nicht ehrfurchtsvoll von diesem Tempel redet. Doch der Angeklagte redet von der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit, derer diese Leute verlustig geworden sind. Sie hatten sie nicht mehr. Es war vorbei. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes eingebüßt und hatten auf diese Weise was? Eine leere Religion. Eine hohle Nuss war das sozusagen, was sie noch hatten. Da war nichts mehr da. Es war weg. Der neue Bund hatte schon längstens begonnen. Sie redeten daher von Gebräuchen und dem Ort ihrer Verehrung, an dem sie mit Zähigkeit hingen. Gegen die Städte und das Gesetz lautete ihre Anklage. Der Ort ist für sie Gott geworden und das Gesetz ihre eigene Erhöhung gegenüber dem Volk und das Volk gegenüber sah sich durch das Gesetz höher gestellt als die anderen. Alles vorbei. Schon längst vorbei, das gab es nicht. Und jetzt sind ihnen die Gebräuche das Wichtigste geworden. Und an diesen Gebräuchen sind sie hängen geblieben. In Kapitel 6, 14 heißt es, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird die Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die Mose uns gegeben hat. Genau das Gleiche. Er wird die Städte zerstören und die Gebräuche, die uns Mose gegeben hat. Geschwister, und so ist es nicht bedeutungslos, dass der Stephanus die Herrlichkeit Gottes sehen durfte am Ende seiner Rede. Das ist ganz wichtig. Er, den sie als Spötter und als Lästerung des Heiligtums angesehen haben, er befand sich im Innersten des Allerheiligsten, bei der Herrlichkeit Gottes. Er hat sie gesehen, dem Hohen Rat, dem Lehrer des Volkes Israel. Denen gab Gott nicht die Herrlichkeit. Aber dem, den sie verachtet haben, dem gab Gott Herrlichkeit zu sehen, seine Herrlichkeit. Ein irdisches Jerusalem ist heute nicht der Mittelpunkt. Er wird es wieder werden, aber heute ist es nicht. Denn der Herr wohnt in seinem Volk, im Herzen eines jeden Wiedergeborenen hat Gott Wohnung gemacht. Er wohnt nicht mehr in einem Gebäude. Die Herrlichkeit wird so nicht dem Synedrium gezeigt, sondern dem geistig Gesinnten. Und das sind auch wir. So wie es der Stephanus war, sind es auch wir. Nämlich seinen auf Erden wohnenden Kindern, die er zu Kindern gemacht hat. Sie sind der Tempel des lebendigen Gottes. Denn Gott hat Wohnung bei ihnen gemacht. Wisst ihr, was das für eine Verantwortung für uns eigentlich ist? Habt ihr da mal drüber nachgedacht, was das bedeutet? Gott wohnt in dir und in mir. Ist groß. Wisst ihr, das ist arg groß. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir sind heute zusammen, schön, brav, fromm. Aber morgen gehen wir wieder in den Alltag. Dann ist der Arbeitskollege, der mich nervt. Dann sind es die Kinder, die mich aufregen. Versteht ihr? Mir nimmt jemand die Vorfahrt. Ich muss warten wegen irgendetwas, weil der blöd einbiegt. Stehe ich hier und warte. Was gebe ich von mir jedes Mal? Ist uns das klar? Es sollte uns klar werden, wenn es uns das noch nicht ist. Unsere Augen werden die Herrlichkeit nicht sehen, wie sie der Stephanus am Ende seiner Rede sah, nämlich den Himmel geöffnet. Aber in geistlicher Weise erfahren wir dasselbe wie dieser Stephanus. Wann erfahren wir das? Wenn wir wandeln im Licht und wenn wir voll Glaubens und Heiligen Geistes sind. Die Gott der Herrlichkeit erschien, er wurde gesehen und diese Begebenheit ist auffällig. In 1. Mose 11 und 12 lesen wir, dass Gott den Abraham aus Ur in Chaldäa rief. Und hier in Apostelgeschichte 7, wo wir gerade sind, haben wir eine ergänzende Tatsache. Gott rief aber Abraham nicht nur, er ist ihm auch erschienen in Ur in Chaldäa. Er sah Gott, er sah die Herrlichkeit Gottes. 1. Mose 11 sagt Ur in Chaldäa. Er sagt hier Stephanus, Mesopotamien ist das Gleiche. Es ist das Zweistromland. Und es heißt hier, Mesopotamien bedeutet nichts anderes als Land zwischen den Wassern. Du warst, bevor du gläubig geworden bist, von Wassern umgeben, die dich drohten zu verschlingen. Und im Psalm 18, 17 sagt der Psalmist, er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus tiefen Wassern. Da kommt er her. Aus tiefen Wassern herausgezogen und auf den Fels den Christus gestellt. Und das ist dieses Mesopotamien ein Bild. Gott erschien Abraham, da war er in tiefen Wassern, zwischen den Wassern. Er war eingeengt von diesen Wassern. Er rief ihn heraus und wir sind herausgerufen. Und damit will ich heute enden. Geschwister, im Prinzip war das heute mehr für uns. Es gibt noch einen zweiten Teil. Und zwar der betrifft ausschließlich jetzt die Führer Israels. Denn Gott redet hier, wie heißt es? Gott ruft den Menschen zwei, dreimal. Ich für mich, für mein Verständnis glaube, dass hier, dass das das dritte Reden Gottes war zu diesen Menschen. Und wir wissen auch das Ergebnis. Es gab zwei Möglichkeiten für sie. Entweder sie wären auf die Knie gefallen und hätten Gott um Erbarmen und um Vergebung gebittet. Oder das, was sie getan haben, sie haben den Stephanus gesteinigt. Aber Stephanus war nur ausgesucht vom Gott, um vor diesem Rat das zu sprechen, was er will, dass gesprochen wird. Wisst ihr, wir müssen aufpassen, dass wir das alles nicht nur immer unsere Bibel so oberflächlich lesen. Dann lesen wir von dem armen Stephanus, dass er vor dem Hohen Rat stand und jetzt im Prinzip die Geschichte Israels erzählt hat. Und zum Schluss, wo es heißt, und den, den Gott gesandt hat, den habt ihr verachtet und habt ihn gekreuzigt. Und dann geht's los, bricht der Tumult aus. Ja, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Das erste wäre die Buße gewesen, das zweite war der Tumult und sie haben ihn gesteinigt. Das war ihre Eintrittskarte, sage ich einfach mal so schlicht, in die Hölle. So einfach geht es. Und der Herr möchte sich unserer erbarmen, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind und uns dementsprechend verhalten und uns dementsprechend reden als Kinder Gottes. Es ist nicht einfach. Aber es ist möglich, denn Gott hat es möglich gemacht. Ich bin sanftmütig. Mein Joch ist leicht. Warum ist es leicht? Weil Gott tragen hilft. Gott führt und leitet. Gott hat auch den Stephanus geführt. Aber wir müssen glauben und wir müssen festhalten und im Geist leben und nicht im Fleisch. Denn das Fleisch, falls das noch nicht bekannt ist, das Fleisch ist schon längst gekreuzigt. Durch die Taufe haben wir das verkündet, dass es tot ist. Naja, ich merke, wie oft dass das bei mir lebendig ist. Und so werdet ihr es auch merken. Ja, nur, wir müssen Acht geben, dass das nicht überhand nimmt und dass die Quelle nicht verstopft wird. Das ist unser Ziel. Und so Gott will, werde ich euch beim nächsten Mal das erzählen, was Stephanus dem Hohen Rat erzählt hat, an dem sie merken müssten, dass sie falsch liegen, dass ihre Denkweise anders verläuft, wie sie eigentlich normal wäre. Wisst ihr? Die sind nicht dumm, die kennen die fünf Bücher Mose und die Propheten. Und jetzt zeigt ihnen der Stephanus alles. So ist es auch mit mir, den Menschen den Heiland bringen wollen. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können es nur sagen, sehen. Und wenn es aufgeht, freuen wir uns und gießen, pflegen. Und wenn es nicht aufgeht, dann ist es nicht unsere Schuld. Dann muss ich nicht sagen, oh, habe ich was falsch gemacht? Habe ich das falsch gesagt? Habe ich es nicht richtig rübergebracht? Wisst ihr, was ich meine? Dann mir selber die Schuld geben, das ist der Feind. Das tut der Feind. Gott sagt, wir sollen verkünden und wenn wir das in Aufrichtigkeit und Wahrheit tun, ist alles in Ordnung. Dass aus diesem Samen eine Pflanze wird, das muss der Herr machen. Amen. Treuer Vater, ewiger Gott, wir dürfen kommen in dem würdigen Namen des Herrn Jesus. Wir dürfen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir diese Dinge lesen können. Diese Dinge begreifen können. Ja, wie du sagst, damit wir richtig sein können vor dir. Herr, hättest du uns dein Wort nicht gegeben, wüssten wir nicht, wie wir uns verhalten sollten, hier oder da oder dort. Aber jetzt wissen wir es. Und Herr, und hilf uns, dass wir uns so verhalten, dass wir ein Wohlgeruch vor dir sind, dass diese Quelle sprudeln kann. Herr, dass dein Geist in unserem Herzen so viel Raum hat, dass das Herz übergeht vor Liebe, Fürsorge, Freude anderen Menschen gegenüber. Herr, und uns selbst kraftisch durch deinen Geist. Führe und leite uns. Hilf uns auf dem Weg. Wir wollen es von Herzen. Amen.